Der Energy Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Touchdown 49ers.
Hallo und willkommen beim Niner Empire Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Ich bin wie immer euer Host Michael und heute meine Gäste sind Lars.
Moin Moin.
Und Thorsten.
Hallo zusammen.
Ja, wir wollen über den Pyrosieg von gestern reden. Der hat echt wehgetan, aber bevor wir auf diese ganzen News eingehen, sprechen wir doch erstmal über die guten Sachen am Spiel. Dann sind wir nicht mehr ganz so niedergeschlagen, hoffe ich. Ja, kommen wir doch mal zur Offense. Die Offense war auf alle Fälle besser als gegen die Cardinals. Jimmy hat trotz Verletzungen richtig gut abgeliefert, bis er dann zur Halbzeit rausgenommen wurde. 14 von 16, 131 Yards, 2 Touchdowns. Dann zur Halbzeit ist Nick Mullens gekommen, 8 von 11 Pässe an den Mann gebracht, 71 Yards, leider eine Interception. Raheem Mostert mit 92 Yards bei 8 Carries, der beste Running Back, obwohl er auch zur Halbzeit rausgegangen ist. Danach kommt Jet McKinnon, wo man nun wirklich sagen kann, der Jet ist in San Francisco gelandet. Unser bester Receiver war Kendrick Bourne mit 67 Yards, wurde 4-mal angeschmissen und danach kam Jordan Reed, der gestern ein richtig gutes Spiel hatte. Oder was meinst du, Lars?
Also ich hatte es ja schon vor ein paar Wochen gesagt, dass für mich Reed ein Spieler ist, der bei den 49ers auf jeden Fall den Unterschied machen kann, wenn er fit ist. Und gestern in der ersten Halbzeit, ich glaube danach, als die 49ers so hoch geführt haben, hat man ihn auch rausgenommen. Ich glaube, da hat Ross Dwelly die meisten Snaps bekommen in der zweiten Halbzeit. Aber zumindest in der ersten Halbzeit hat man halt gesehen, was ein fitter Jordan Reed so einer Offense eben noch geben kann. Ne? Also sehr athletisch, in der Red Zone dann auch mal dafür guten Tackle zu brechen. Das sah schon richtig, richtig gut aus. Die Chemistry mit Garoppolo hat mir auch sehr gut gefallen. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man da aus zwei Tight End Sets spielen kann in der Red Zone mit einem akkuraten Quarterback, wäre das natürlich noch besser, glaube ich. Im Endeffekt noch zu Garoppolos Leistung. Weiß nicht, also man hat ja viel geredet jetzt und ich war auch einer der Kritiker nach dem ersten Spiel, weil das halt wirklich nicht gut aussah und das auch nach den ganzen Advanced Metriken, PFF oder ESPN QB Rating, mit das Schlechteste war am letzten Spieltag. Das war jetzt in meinen Augen und ich habe mir heute Mittag auch die Stats angeguckt von PFF und auch das ESPN QB Rating und DVOA und alles Mögliche. Das war das komplette Gegenteil. Das hat auch der Blick auf die Statistiken gezeigt. Bei PFF hatte Garoppolo sein bestes Spiel bislang bei den 49ers. Ich glaube, knapp über 90 war er gegradet. ESPN QB Rating, das geht bis 100. Da hat er auch eine 96,3 bekommen, glaube ich. Also das war schon eine sehr, sehr starke Performance. Klar waren es irgendwo auch nur die New York Jets. Aber trotzdem sind viele dieser Metriken halt auch daran ausgerichtet, dass da auch so ein bisschen die Gegnerstärke mit einberechnet wird. Und obwohl die Jets eine schlechte Passverteidigung haben, hat Garoppolo auf mich einfach viel entschlossener, agiler und auch viel präziser gewirkt als noch in der letzten Woche. Ich weiß nicht, dazu wird beigetragen haben, dass er mehr Targets hatte auf die Titans, beziehungsweise auf den einen Titan Jordan Reed. Aber insgesamt, auch trotz der Verletzung, das hat man ja dann doch in den Wiederholungen des Öfteren gesehen, dass er da deutlich angeschlagen war, hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Umso ärgerlicher ist es, dass dann Nick Mullens jetzt, was heißt weitermachen muss, aber ich denke, man wird da schon irgendwo einen Abfall erkennen. Zu Mullens Leistung gestern vielleicht noch ganz kurz, der hat mir okay gefallen. Die ersten Plays waren ein bisschen sehr wackelig. Da hat er, glaube ich, auch ein, zwei Mal gefumbled. Dann hatten wir einen 3. und 31, den dann Jet McKinnon mit einem wahnsinnigen Lauf zu einem First Down converted hat. Die Interception, da wirft er McKinnon ein bisschen in den Rücken, ein bisschen zu hoch. Das sind so ein paar Abstimmungsfehler, ein paar Ungenauigkeiten, die er auf jeden Fall abstellen muss, weil ich glaube, vor allem Turnover sind das, was den 49ers in den kommenden Spielen auf jeden Fall ein bisschen den Kopf kosten kann. Bei den anstehenden Gegnern, denke ich, würde es schon helfen, wenn er einfach nur fehlerfrei bleibt. Er muss da gar keine Wunderdinge vollbringen. Gestern waren dann einige Würfe dabei auf Kendrick Bourne, vor allem fällt mir ein in der zweiten Halbzeit, die mir echt gut gefallen haben, wo dann ein schneller Release war, sehr akkurate Pässe. Muss man schauen. Ich hoffe einfach, dass die Verletzung von Garoppolo nicht allzu schlimm ist. Ich weiß nicht, wir warten da jetzt noch auf Infos. Ein High Ankle Sprain kann ja auch immer ja, mal so ausgehen. Ich weiß nicht, Thorsten, du hast es eben gesagt, ne, bei Barkley waren es jetzt 4 bis 6 Wochen, meine ich.
Ja,
muss
genau.
man mal schauen.
Ja, genau. Also ist ja, ja gut, fast die identische Verletzung wohl. Und da sind es jetzt 4 bis 6 Wochen, was bestätigt worden ist, wo er rausfliegt oder fällt. Aber was du gerade sagtest mit Garoppolo, dass er jetzt besser gespielt hat, ich fand auch, er fühlte sich irgendwie wohler, hatte ich das Gefühl, in der Pocket hinter seinem Center, hinter Garland. Irgendwie sah das ganz anders aus wie letzte Woche, in meinen Augen. Er war irgendwie selbstbewusster, die Ausstrahlung war da und es war irgendwie komplett anders, so hatte ich das Gefühl bei ihm auf jeden Fall. Was mir noch gefallen hat, ich meine, das war im ersten Spiel auch schon nicht schlecht, aber das Playcalling insgesamt hat mir sehr gut gefallen. Aber ich glaube, da brauchen wir uns bei Kyle Shanahan ja sowieso nicht viel Gedanken machen. Ich glaube, gleich im ersten Versuch da gegen diese, ja, sie waren ja gestern, letztes Jahr, glaube ich, noch die Nummer 4 gegen den Lauf. Korrigiert mich, wenn es falsch ist, aber die waren ja relativ weit oben, ne? Die Jets letztes Jahr.
Und, ja, recht gut, glaube ich. Definitiv ja. Besser als in der Passverteidigung, meine ich
ja. Ja, genau. Und ich glaube, da haben wir sie gleich erstmal kalt erwischt. Und fast so wie im ersten Spiel gegen die Cardinals. Nee, das sah schon alles ganz gut aus. Und John Reed hast du angesprochen. Ich habe den nicht umsonst in meinem Fantasy-Team geholt. Ist das schon... man hat nicht großartig gemerkt, dass Kittle gestern gefehlt, fand ich. Wo ich noch ein bisschen enttäuscht war, Salou hat überhaupt nicht irgendwie ist in Erscheinung getreten, aber das ist auch normal, der ist ja seit Freitag wieder bei der Mannschaft und im Training. Pettis hat er gespielt, weiß ich gar nicht.
Ja, 10 Snaps hat er bekommen.
10 ja, Snaps, ja. Das ist, naja, ich glaube, irgendwann geben müssen wir da die Hoffnung auch aufgeben. Ja, so Offense, also das sah schon alles ganz gut aus. Auch, wie du sagtest, es in Anführungsstrichen nur die Jets waren. Aber wir haben ja eigentlich hinterher auch mit der B-Mannschaft gespielt und auch diese Spiele musst du gewinnen. Das sind ja auch NFL-Teams und nicht irgendwelche Selbstläufer, finde ich.
Ja, absolut. Also du hattest jetzt Pettis noch angesprochen. 10 Snaps hat er bekommen, Sanu 14 Snaps. Also das spricht schon wirklich Bände, ne? was Kyle Shanahan da von Dante Pettis hält. Ja, und auch, ja. Ich glaube, 3 Routen ist er insgesamt gelaufen, also 7 Mal bei Runplays auf dem Platz gestanden. Das ist alles, nicht so ganz zufriedenstellend, die Entwicklung mit ihm. Brandon Ayuk kann man vielleicht noch erwähnen, der hatte, glaube ich, 2 Catches für 21 Yards. Das war ein ordentliches Debüt. Hat so an manchen Stellen da seine Athletik einmal aufblitzen lassen. Auch im Runblocking war er ganz ordentlich. Kendrick Bourne, neben den Catches, die du angesprochen hattest, waren die, glaube ich, auch im Runblocking, muss man das hervorheben, seine Leistung da im ersten Play, auch direkt, wo Mostert den Touchdown macht. Das ist an einer Stelle ein hervorragender Block von Kyle Juszczyk, aber auch da ist man ja nicht groß was anderes gewohnt eigentlich. Und aber auch Kendrick Bourne setzt dann im Second Level da wirklich einen sehr, sehr guten Block, sodass Mostert dann, ich glaube, mit 23 Meilen pro Stunde ist er, glaube ich, schnellster Runner gewesen. Ich glaube, da war er noch mal schneller als er selbst letzte Woche und davor war der Rekord, glaube ich, bei Breeder. Also da sieht man auch, auf was da Wert gelegt wird bei uns in der Offense. Ja, und ansonsten, in der O-Line hat mir noch ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, dass Mike McGlinchey da im Passblocking nicht gut aussah. Ich glaube, PFF hat ihm auch Passblocking-Rate irgendwas bei 40 gegeben. Also das war, wie schon in Woche 1, nicht ganz blitzsauber, was er da gezeigt hat. Da erhoffe ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen Entwicklung nach vorne, weil er ist jetzt, glaube ich, im dritten Jahr oder im vierten Jahr sogar, ich meine im dritten. Und im Passblocking hat er immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten. Um da wirklich so ein Elite-Right-Tackle zu werden, muss er da meines Erachtens noch ein bisschen zulegen. Aber insgesamt, denke ich, hat man da gegen einen relativ schwachen Gegner eine angemessene Leistung gezeigt. Und viel mehr ist es dann auch nicht gewesen in meinen Augen. Die Jets haben es einem jetzt auch nicht unglaublich schwer gemacht, sage ich mal. Was mir noch aufgefallen ist, dass Tevin Coleman gar kein Faktor war. Ich glaube, der hatte 0, noch was Yards pro Play, wenn er nicht sogar negative Yards hatte. Also das war relativ unspektakulär, was er da gemacht hat. Bin mal gespannt, wie das dann aussieht, falls Mostert ausfallen sollte, der ja auch mit Knieproblemen runter ist von dem sagenumwobenen Rasen da in New York. Da bin ich mal gespannt, ob Tevin Coleman dann eine größere Rolle bekommt, weil das sah jetzt gegen die Jets und auch davor die Woche nicht unbedingt vielversprechend aus. Bin gespannt, ob da Jeff Wilson vielleicht ein bisschen mehr Zeit bekommt. Aber das wird sich zeigen.
Ja, so ist Tevin Coleman angesprochen. Der hatte in der ersten Halbzeit, hat er sich ständig festgelaufen, auch hinter der Line. Dafür hat er in der zweiten Hälfte, hat er ein paar gute Runs gehabt. Im Schnitt ist er bei 0,9 Yards angekommen. Also nicht mal ein Yard pro Versuch.
Ja, oh, das ist nicht gut.
Ja. Selbst Jeff Wilson, der nur zweimal eingesetzt wurde, hat 0,6 Yards mehr als er.
Ah, ja, das geht wieder.
Also das Run-Game war jetzt, bis auf die langen Runs, das muss man vielleicht nochmal festhalten, nicht besonders effizient. Ne? Also wir hatten zwar am Ende viele Total Yards, aber ich sag mal, nimmt man da jetzt die zwei Big Plays raus, haben die Jets das schon ganz gut verteidigt. Deswegen bin ich gespannt, wie das sich jetzt in den nächsten Wochen zeigt. Es ist nicht so gewesen, dass wir den Gegner wirklich im Grund und Boden gelaufen haben, wie das zum Teil in den Playoffs letztes Jahr aussah. Deswegen bin ich da wirklich gespannt, inwiefern Kyle da jetzt weiter auf das Run-Game baut, weil auch gestern hat man gesehen, bis eben auf die zwei Runs, die richtig den Ball bewegt und auch Third-Down-Conversions haben wir eben erzielt, wenn Garoppolo oder wenn Miles den Ball gepasst haben. Und das ist ja jetzt nicht erst seit gestern bekannt, dass das dir das Passspiel meistens eben Spiele gewinnt und nicht das Laufspiel. Und ja, da wird die Frage sein, wie viel Vertrauen hat Kyle auch irgendwo in Nick Miles. Ich finde, gestern war es ganz interessant, ne? Man kam aus der Halbzeit raus und ich glaube, hat direkt den Ball wieder erobert von der Jets Offense. Das erste Play, was gecallt wurde, war ein Pass für Mullins, trotz der hohen Führung. Also ich denke schon, dass da ein gewisses Vertrauen vorliegt in Mullins. Bin gespannt. Ich hoffe, dass Shannon nicht zu konservativ wird, sondern sich da vielleicht ein paar Dinge überlegt, wie er Mullins ja auch helfen kann. Ein bisschen aus der Pocket rausbewegen vielleicht an manchen Stellen. Da muss man einfach mal schauen. Vielleicht ist bis dahin ja auch George Kittle wieder dabei. Was ich nicht unbedingt befürworte, wenn er schon eine Knieverletzung hat und dann auf dem Turf spielen soll. Ich weiß nicht. Da bin ich auch eher skeptisch. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich würde mir da wünschen, dass er vielleicht noch eine Woche aussetzt.
Ja, da bin ich bei dir. Also würde ich auch sagen, also gegen die Giants sollte lieber nochmal, gerade wo du es sagst, mit dem Platz da, ruhig nochmal aussetzen, und wir haben ja einen guten Ersatz gehabt. Aber das, wo du das gerade sagtest, das meinte ich damit, dass mir das Playcalling ganz gut gefallen hat, weil diese Mischung, die wir da drin hatten gestern, oder die sie da drin hatten, mit dem Laufspiel zwischendurch und diesem Passspiel, das hat mir schon ganz gut gefallen. Und ich hatte das Gefühl, man hatte ja schon in der ersten Halbzeit klar gesehen, dass Jimmy total angeschlagen war und Schmerzen hatte. Und dann war ja kurz vor der Halbzeit, wo wir über den Platz marschiert sind, und man hatte, also ich hatte das Gefühl, die wollten jetzt unbedingt jetzt noch diese Punkte machen, um dann mit einem hohen Score in die Halbzeit zu gehen und dann Miles in Ruhe spielen zu lassen. So kam mir das rüber, weil sonst hätte man ihn vielleicht schon eher rausgenommen. Ich sah so aus, als ob Kyle gesagt hat, komm, hol uns noch eben die Punkte und dann kannst du dich ausruhen. So kam das irgendwie rüber.
Ja, das Gefühl hatte ich auch. Was interessant war, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ich glaube, Ayuk war es danach auf der Pressekonferenz. Seine Teamkollegen, also die wussten gar nicht, dass er angeschlagen ist. Ne? Die meinten, der ist in Huddle gekommen, als wenn nichts wäre, hat gespielt, als wenn nichts wäre. Und die haben das erst mitbekommen, als dann in der Halbzeit Garoppolo drin geblieben ist und haben da gar nichts geahnt. Also da merkt man auch, wie tough Garoppolo da war und was das wirklich auch für eine Willensleistung war, dass er da trotz des verstauchten Knöchels weitergespielt hat. Ich weiß nicht, böse Zungen würden jetzt sagen, vielleicht muss er immer verletzt spielen. Nein, ja. Aber das war schon eine beeindruckende Leistung, definitiv. Und
Liederqualität, ne? Sieht man das auch.
Definitiv, ja. Und auch der Drive an sich, wo du das Playcalling ansprichst, das war mal ein vernünftiger Two-Minute-Drive mit vernünftigem Time-Management, wo die Timeouts auch vernünftig eingesetzt wurden. Haben wir ja auch schon anders erlebt, ne? Zum Beispiel im Super Bowl oder so. Oder gegen die Ravens letztes Jahr, erinnere ich mich, wo Shanahan dann die Zeit runterlaufen lässt. Also diese Aggressivität da trotz der Führung hat mir da echt gut gefallen. Weil ich weiß noch, nach dem Super Bowl hieß es dann, er wird es jedes Mal wieder so machen, und die Angst, den Chiefs den Ball zurückzugeben, wenn man das jetzt versucht zu spielen, sei größer gewesen eben als das Vertrauen in die Offense dann noch zu punkten. Das ist eben eine Denkweise, die mir nicht so gefällt. Ich weiß nicht, ob der das jetzt umgestellt hat oder ob er einfach die Jets für so schwach hält, sage ich mal. Aber an sich eigentlich ein positives Zeichen. Und die Ausführung war dann eben auch echt gut. Das war gutes Playcalling. Man hat dann die Timeout, glaube ich, mit 20 Sekunden Verschluss genommen.
Ja.
Und dann der Touchdown auf Jordan Reed. Also das war sehr gute Red Zone Execution. Ich glaube, vor allem in der Red Zone hatten wir auch eine viel bessere Statistik als noch letzte Woche. Auch bei Third Down waren wir vor allem in der ersten Halbzeit viel effizienter. Und da sieht man halt, das macht dann den Unterschied aus. Du hältst die Defense vom Platz und ja, die hat dann auch ein bisschen einfacheres Spiel, sage ich mal. Auch wenn die Qualität der Jets natürlich nicht mit denen der Cardinals zu vergleichen ist. Aber so stellt man sich eben so einen Verlauf von einem Spiel vor. Und ich für meine Person, jetzt abgesehen von den Verletzungen, habe genau so ein Spiel eigentlich mir erhofft und auch irgendwo erwartet als Reaktion auf das Cardinals-Game, dass es einfach ein überzeugender Sieg wird, wo man einfach zeigt, dass die Ambitionen eben noch hoch sind. Wie das jetzt ja, sich weiter gestaltet mit den Verletzungen, müssen wir vielleicht noch drüber sprechen, aber an sich war es ein Spiel, wenn ich die Verletzung jetzt mal außer Acht lasse, wo ich eigentlich relativ viel Spaß hatte beim Schauen und was mich eigentlich auch insgesamt zufriedengestellt hat.
Bin ich voll bei dir.
Ja, bevor wir zur Defense kommen, wo die ganzen Verletzungen stattgefunden haben, oder die meisten Verletzungen, die du angesprochen hast, kurze Anekdote am Rande, gemäß Pro Football Reference ist Mostert die erste Person seit Cecil Turner im 1970 gewesen, die in zwei in den Wochen 1 und 2 75 Yard Touchdowns erlaufen will. Also, da hat Mostert so wie letztes Jahr mal wieder einen kleinen Rekord aufgestellt.
Ich glaube, er war auch noch der Erste, der irgendwie zweimal hintereinander irgendwie ein Scrimmage-Play von über 75 Yard hatte seit 1963 oder so. Also hat auf jeden Fall Big Play Potential, der Junge. Wäre ärgerlich, wenn er ausfällt, auf jeden Fall.
Ja, er hat ja letztes Jahr war er ja auch der erste Free Agent, der diesen Rekord aufgestellt hat mit mindestens 8 Yards im Schnitt.
Also von mir aus kann er das in jedem Spiel so machen, dann kann er Rekorde machen, wie er möchte. Da hatte ich nichts gegen.
Ja, kommen wir doch mal zur Defense. Erstmal die beiden Hiobs-Botschaften. Nick Bosa, wahrscheinlich ACL. Solomon Thomas, wahrscheinlich ACL. Und das Schlimme an der Sache ist, es ist beides auch noch innerhalb von drei Spielzügen passiert. Da war ein Spielzug dazwischen, wo nichts los war. Das war gestern schon ein ziemlich hartes Spiel. Nichtsdestotrotz hat die Defense-Line danach dann doch ein bisschen aufgedreht, fand ich. Also ich habe das Gefühl gehabt, die waren durch die Verletzung gestern zumindest extra motiviert. Nur unser Defense-Backfield hat mir gestern richtig Sorgen gemacht. Oder wie siehst du das, Thorsten?
Klar, erstmal ist es natürlich ein Riesenschock. Als ich Bosa da habe knien sehen und da dachte ich schon, oh, das war's. Kurz danach, wie du sagtest, Thomas raus. Da war erstmal Stille angesagt. Nichtsdestotrotz, finde ich, hat unsere Defense auch wieder, wenn es nur die Jets waren, wie man immer so schön sagt, er ist doch ganz gut gemacht. Vor allen Dingen hat mir Fred Warner sehr gut gefallen. Oder überhaupt die Linebacker. Quan Alexander hat ein gutes Spiel gemacht in meinen Augen. Greenlaw war da. Also das sah echt schon nicht schlecht aus. Und die hatten wir eigentlich auch trotzdem mit der sogenannten B-Mannschaft ganz gut im Griff. Du hast unsere Corners angesprochen. Also was Witherspoon da teilweise abgeliefert hat, das fand ich schon erschreckend. Ich fand immer, der stand immer, weiß nicht, meilenweit von seinem Spieler weg. Es war wirklich nicht gut. Und jetzt, wo Bosa weg ist, wo wir halt eben nicht mehr diesen Rush haben, eventuell, ist es umso wichtiger, dass unsere Corner da gut sind. Und wenn Sherman jetzt weiterhin auch noch ausfällt, habe ich mir da so echt schon langsam Sorgen, dass da unsere Achillesferse ist. Und dann kam ja unser Liebling zum Schluss auch noch rein, unsere P.I. Johnson. Der hat sich dann gleich wieder gut vorgestellt. Ja, ich sehe auch, dass unsere Corner-Problematik da ist. Ward hat mir gestern eigentlich auch ganz gut gefallen. Aber ansonsten sehe ich da schon unsere Schwachstelle. Oder Lars, siehst du das ganz anders?
Als ich das Spiel gesehen hatte, habe ich das eigentlich ähnlich gesehen. Also ich fand vor allem die D-Line, obwohl jetzt glaube ich gar nicht viele Sacks waren, die wir hatten. Ich weiß nicht, ob es nur einer war am Ende. Also ich glaube, Eric Armstead hatte einen. Und ich meine, das wäre es auch sogar schon gewesen. Ansonsten hat mir Armstead auch ganz gut gefallen. Ich glaube, der hatte da auch eine Pass-Deflection, wo den Ball da runtergeschlagen hat, beim Third Down oder so.
Ja.
Und mir hat Javon Kinlaw eigentlich ganz gut gefallen, aber ich bin so ein bisschen skeptisch geworden. Vielleicht muss ich mir das Spiel dann nochmal ein bisschen angucken in der Defense, weil die PFF-Grades da ein bisschen andere Sprache sprechen. Also Javon Kinlaw ist da weggekommen mit einer 48er-Grade. Das ist wirklich nicht gut, nachdem er letzte Woche irgendwie eine 81er-Grade hatte. Auch Jimmy Ward eine sehr, sehr schlechte Coverage-Grade bekommen. Hat, glaube ich, laut den Statistiken wurde 6 oder 7 Mal angeworfen, hat jeden Catch zugelassen. Hatte dafür eine ganz gute Tackling-Grade, also hat dann zumindest keine Big Plays zugelassen, nicht viel Yards nach dem Catch. Ansonsten Quan Alexander, wieder 2 Miss-Tackles, hat hier eine sehr, sehr schlechte Tackling-Grade bekommen und war wohl auch in Coverage nicht so gut wie gewohnt. Also der ist hier mit einer Defense-Grade von 50 rausgegangen, was auch eher unterdurchschnittlich ist. Aber wie gesagt, erfreulich die D-Line, also Kerry Hyder, der hat mir sehr gut gefallen. Der hat auch, glaube ich, mit die meisten Pressures gehabt. Ich glaube, Armstead hatte 5 Pressures. Dann Kevin Givens, der in der Interior D-Line relativ viele Snaps bekommen hat, hatte zusammen mit Hyder die zweitmeisten Pressures mit 3. Also da hatte Sam Darnold schon nicht so den gemütlichsten Abend. Und im Defensive Backfield hat mir Emmanuel Mosley eigentlich ganz gut gefallen. Ich glaube, bis auf eine PI-Flagge, die ein bisschen dämlich war, weil er in den Gegner reinspringt, ohne den Kopf zu drehen. Ist auch eine Sache, die mir jetzt schon häufiger aufgefallen ist bei 49ers Cornerbacks. Ich weiß nicht, ob das in der Art und Weise gecoacht wird, was da nicht unbedingt klug wäre, weil das halt dauernd PI-Flaggen nach sich zieht oder man den Catch eben zulässt. Witherspoon hat schon Bände gesprochen, dass er dann eben mit den Backups drauf geblieben ist, ja, um Snaps zu sammeln und dass dann ausgerechnet er derjenige ist, der gegen diese Jets-Offense den Touchdown gegen Braxton Berrios zulässt. Also bei aller Liebe Braxton Berrios, ich weiß nicht, ist jetzt nicht der Weltreceiver. Das Play, da hat man auch gesehen, dass er im Kopf schon ein bisschen abgeschaltet hatte und dann zu spät kam. Und es war unzufriedenstellend in meinen Augen. Und wenn jetzt eben, wie du schon angesprochen hattest, der Pass-Rush wegfällt, also vor allem dieser dieser Four-Man-Rush, den die 49ers oft bei Third-Down einsetzen, also ohne zusätzlichen Blitzer, also wo sie sich darauf verlassen, dass ihre D-Liner eben die Matchups gewinnen, manchmal auch gegen 2 vielleicht. Solange das jetzt nicht garantiert ist, muss man eben gucken, dass man irgendwie anders Pressure generiert, ich weiß nicht, durch Nickel-Blitzes, durch Linebacker-Blitzes. Und dann kommt es eben mehr und mehr darauf an, dass deine Cornerbacks und DBs ihre 1 gegen 1 gewinnen. Ja, und da mache ich mir halt bei Witherspoon doch schon noch Gedanken. Mosley, wie gesagt, ist ein ordentlicher Cornerback. Ich glaube, neben Sherman, das hat man ja auch letzte Saison gesehen, sah das ganz gut aus. Aber ich habe es auch gestern schon gesagt und geschrieben, ich würde es nicht verkehrt finden, dass man vielleicht sich irgendwie mal auch noch außerhalb der Organisation umschaut nach Cornerback-Hilfe. Wenn Richard Sherman da jetzt wirklich noch irgendwie länger ausfallen sollte, könnte das auch teuer werden. Das Gute ist eben, dass wir in den nächsten Wochen einen Gegner haben. Ich glaube, bei den Giants fällt auch Sterling Shepard aus mit einer Verletzung und Saquon Barkley bekanntlich auch mit dem ACL. Also es ist Wahnsinn, was da aktuell passiert. Ich weiß nicht, vielleicht zahlt es jetzt eben zurück oder beziehungsweise zahlt es sich heim, dass man da nicht viel gemacht hat auf der Defensive Back Position. Da bin ich ein bisschen skeptisch, was die Zukunft angeht. Gestern weiß ich nicht genau, inwiefern man das als Gradmesser nehmen kann. Da bin ich wirklich ein bisschen überfragt. Ich fand es einfach schwer zu bewerten, weil also die Jets auch einfach vom Playcalling her, das muss man auch einfach an der Stelle nochmal ansprechen, grauenhaft. Also Adam Gase, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat an manchen Stellen. Also die lagen, glaube ich, zum Teil mit 20 Punkten zurück und hatten einen dritten und 15 und sind gelaufen oder haben einen Screen gemacht. Also das war einfach nur ängstlich, total ideenlos, ja, ohne mal was Besonderes zu machen. Ich glaube, dann beim Stand von 24-3 oder was, wird ein Fico gekickt zum 24-6. Also ich weiß nicht, mit was er sich da zufrieden gegeben hat oder was da die Intention war dahinter. Also mir tut da jeder New York Jets-Fan leid, der sich das da gestern antun musste. Weil das hat mich schon an die 49ers in ganz, ganz dunkle Zeiten erinnert. Das war einfach grauenhaft. Und deswegen vermag ich dann nicht jetzt unbedingt die Leistung der Defense irgendwie dran messen zu wollen.
Ja, gut, aber wenn es schon gegen solche Wide Receiver der Jets so solche Fehler gemacht werden oder Witherspoon so weit weg ist und so das schläft, wie soll es dann gegen richtig gute Wide Receiver aussehen? Das macht mir so ein bisschen Angst, weißt du? Und deswegen, vielleicht muss ja, man definitiv auch sagen, okay, ich weiß nicht, Free Agent Markt ist bestimmt auch garantiert nichts Großartiges. Vielleicht muss man über einen Trade kommen oder so, dass man da vielleicht sich irgendwie nochmal verstärkt. Aber ich sehe echt, man weiß ja auch nicht, was mit Sherm ist, ne? Was passiert? Ist er wirklich wieder hundertprozentig fit und kann er dann auch wieder an die Leistung anknüpfen wie letztes Jahr? Steht alles in den Sternen. Und so wie du schon sagtest, es könnte sich rechnen, dass wir da auf der Cornerback-Position nicht gar nichts gemacht haben. Verrett brauchen wir nicht drüber sprechen. Der, glaub, der ist eh dauerverletzt. Ja, und ist für mich viel wichtiger die Position als die große Wide-Receiver-Diskussion, die wir in den letzten Wochen hatten.
Ja, große Wide-Receiver-Diskussion. Das war gestern ein sehr ordentliches Debüt von Brandon Ayuk, oder?
Ja, hatte ich ja eben schon angesprochen. Hat mir gut gefallen. Ich denke, seine Rolle sollte sich dann jetzt noch ein bisschen erhöhen. Hat relativ viele Snaps bekommen, glaube ich auch. Und ja, bin gespannt, wie er sich da jetzt einfügen wird. Ist gestern dann auch, glaube ich, ein Endaround hat er bekommen oder ein Screen. Also da hat man schon gesehen, wie Shanny ihn einsetzen will. Wie gesagt, hatte ich ja eben schon ein bisschen angesprochen. Ich will jetzt auch gar nicht viel mehr zu sagen, aber mir hat das Debüt auf jeden Fall gefallen und denke, dass sich das auf jeden Fall auszahlen wird.
Ja, dann kommen wir doch mal zur Turf-Diskussion. Die 49ers haben das quasi in den Ring geworfen, dass unter anderem der Turf in Meadowland schuld sein soll an den Verletzungen. Und jetzt hat die NFL auch gesagt, sie wird sich das mal einmal anschauen. Das kann wohl so weit kommen, dass das Spiel gegen die Giants nicht in den Meadowlands stattfindet. Was sagt ihr dazu?
Das glaube ich erstmal noch nicht, dass das da nicht stattfinden wird. Dass da irgendwas dran ist, ich glaube, das haben ja selbst die Jets-Spieler gesagt. Und auch nicht nur wir hatten ja gestern viele Verletzte, das darf man ja nicht vergessen. Auch die Jets-Spieler sind ja reihenweise runtergegangen. Ob es Perryman war oder wen hatten sie noch? Ich komme jetzt nicht drauf. Also die hatten auf jeden Fall zwei oder drei richtig wichtige Spieler, die auch früh ausgefallen sind. Auch mit Knöchelverletzungen und Knieproblemen. Also das waren nicht nur die 49ers gestern. Also es muss ja irgendwas dran gewesen sein. Ich weiß nicht, ob das so gravierender ist, weil wenn man den gestrigen Spieltag sieht, wir haben es vorhin schon angesprochen, es ist ja, glaube ich, in jedem Stadion ist irgendein namhafter Spieler irgendwo weggefallen und hat sich schwer verletzt teilweise. Es war schon irgendwie gestern ganz merkwürdig da mit den Verletzten. Habe ich auch so in dieser Häufigkeit auch noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, ob das unbedingt mit dem Platz zu tun hat. Mit Sicherheit ist Kunstrasen nicht das Tollste. Ich vergleiche es, viele von uns spielen ja auch Fußball. Und wenn ein Fußballer auf Kunstrasen, ja, der Ball läuft super, ist alles schick. Aber für die Gelenke ist Kunstrasen halt nicht so toll, weil er auch teilweise sehr stumpf ist. Und gerade wenn zu wenig Granulat drauf ist. Und das war ja wohl auch das Thema, was die 49ers wohl angegeben haben, es wäre wohl sehr wenig Granulat auf dem Platz gewesen. Und dadurch stoppt der halt so. Die Kreuzbandrisse, muss ich sagen, wenn ich das sehe mal, wenn du das nochmal langsam anguckst, dann mit Bosa und so, die passieren. Also das würde ich jetzt nicht sagen, dass die jetzt schuld sind, weil der Platz stumpf war oder so. Das glaube ich nicht. Und ganz ehrlich, was macht die NFL? Die guckt sich das an und sagt, ja, ist doof. Und dann wird weitergespielt. Ich glaube nicht, dass die diesen Aufwand machen und das Stadion wechseln. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder Lars, meinst du, dass da irgendwas passiert?
Nee. Also ich bin eigentlich bei dir. Ich sehe das auch eher skeptisch. Ich sag mal so, die Jets, da haben sich auch Spieler verletzt gestern, ne? Vor allem was so Ankle und so angeht. Aber ich glaube auch Fred Warner war es. Der hat dann auch so ein bisschen in die andere Richtung argumentiert und meinte eben auch, ja, es gibt eben diese Plätze, da muss drauf gespielt werden, da müssen alle drauf spielen. Und ich meine, gut, ich glaube, es war das zweite Spiel jetzt, was auf dem Kunstrasen gespielt worden ist. Die Giants haben gegen die Steelers auch schon drauf gespielt. Da hat sich ein O-Liner der Steelers auch das Kreuzband gerissen. Also vielleicht sollte man sich das wirklich mal angucken, aber am Ende muss ich sagen, ist es, glaube ich, mehr Bad Luck, als es tatsächlich der Kunstrasen war. Ja. Vielleicht hat er dazu beigetragen, vielleicht nicht. Die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen, glaube ich. Also ich fände es ein bisschen einfach, das eben jetzt alles auf den Kunstrasen zu schieben. Andererseits ist es schon blöd, wenn du vor dem Spiel schon da deine Bedenken äußerst und dann da wirklich drauf spielen musst. Noch blöder ist es, dass du dann nochmal auf dem Platz spielen musst, eine Woche später, wo du weißt, dass dich da nicht nur Teamkollegen, sondern auch gute Freunde da jetzt monatelang verletzt haben, wo du auch nicht weißt, ob da jetzt eine Heilung vernünftig stattfindet. Also es ist ja, die Verletzungen sind jetzt ja nicht nur für uns Fans immer was Blödes, sondern auch für die Spieler selber natürlich. Ne? Das vergisst man ja meistens.
Hauptsächlich.
Auch für die Teamkollegen, ne? Also die sind ja auch privat meistens befreundet. Das ist ja alles für die, das nimmt die auch mental mit. Und die haben auch einen langen Weg, sich da, den sie zurückkämpfen müssen in der Reha. Und ich glaube, die ärgern sich da natürlich am meisten drüber. Und mir ist da der Faktor, dass die da jetzt wirklich nochmal spielen, fast noch wichtiger, als ob der Kunstrasen da jetzt wirklich gut ist oder nicht, weil am Ende, wie gesagt, müssen da alle drauf spielen. Ich meine, ich glaube, im Raiders-Stadion ist es gewesen, jetzt bevor sie nach Las Vegas gegangen sind, da war ja, glaube ich, auch immer noch Erde zum Teil, ne, weil da Baseball gespielt wurde. Also jeder Turf ist halt irgendwo ein bisschen anders und wie gesagt, ich finde es ein bisschen einfach, das jetzt auf diese eine Sache zu schieben, auch wenn es natürlich unglücklich war und die NFL mal drüber guckt, aber ich denke, da wird maximal gesagt, okay, wir rollen nochmal einen anderen Kunstrasen aus oder machen da mehr Granulat rein oder was. Aber am Ende, denke ich, ist es einfach unglücklich gelaufen.
Ja, das denke ich auch, ist einfach nur Pech. Ja.
Ja, ich sag mal, wenn man sich die ganzen Verletzungen anguckt, nicht nur unsere, also mit Bosa,
Bruce Irvin, Torres, ACL, ja, lese ich gerade. Ja. Also, wollte ich
gerade drauf ein. Bruce Irvin, ACL, Saquon Barkley, ACL,
Cortland Sutton, ACL.
Ja, Run CMC, wie Garoppolo, ein High Ankle Sprain. Also da, ich weiß nicht.
Drew Lock ist auch verletzt. Also ja. Ich weiß nicht, ob es mir nur so vorkommt, aber das ist, also dieser ganze Tag besteht eigentlich nur aus Injury-Meldungen und irgendwelchen Ausfällen. Also das, ich weiß nicht, ob die NFL sich da vielleicht auch nochmal was überlegen sollte, ob man noch vielleicht eine extra Bye-Week reinschiebt oder sowas. Das ist auf jeden Fall nicht mehr normal. In
meinen Augen. Ja, ich habe das auch heute.
Den Kader dieses Jahr schon anhebt auf mehr Spieler, weil ich glaube, die brauchst du dieses Jahr.
Ja, ich habe das auch heute in der Gruppe hier bei uns auch schon gelesen, wo die Frage kam, liegt es daran, dass wir keine richtige Preseason hatten? Liegt es daran, dass das Training mehr oder weniger, naja, so voll war es ja auch nicht mit dank Corona? Hat das alles damit zu tun? Ich denke mal, dass hat damit auch zu tun, denke ich. Das ist was anderes, wenn du ohne Testspiele und ohne überhaupt zu wissen, ohne richtigen Körperkontakt, weil in Testspielen oder in einem Preseason-Spiel hast du ja eine ganz andere, tackles ja ganz anders als im Training deiner eigenen Kollegen. Und das hat mit Sicherheit da was mit zu tun und die Erfahrung. Aber ich glaube einfach, im Großteil war es gestern einfach nur in dem Maßen Saupech für alle. Ich meine, das ist ja echt schon Wahnsinn, wie viele da ausgefallen sind gestern. Wer weiß, was nächste Woche passiert. Keine Ahnung.
Ja, Mostert soll ja zum Beispiel ein sprained MCL haben. Ich weiß nicht, ob einer von euch mal den Unterschied zwischen ACL und MCL erklären kann für die Leute da draußen, die sich nicht so auskennen.
Ja, Lars mit Sicherheit.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, dass das ACL eben einfach das Kreuzband ist, ne?
Ja, und MCL ist, glaube ich, ein Seitenband oder Außenband oder irgend sowas, glaube ich.
Ja, genau. Ja. Ich meine, das Außenband könnte es sein.
Ja, auf jeden Fall.
Oder Innenband,
nicht das Kreuzband.
Nicht das Kreuzband. Es ist eines der Bänder, im Knie und es ist nicht das Kreuzband. Also das ist eigentlich das Wichtigste. Ich glaube, MCL ist tatsächlich Außen- oder Innenband, aber das ist auch nicht so dramatisch. Anders wäre nochmal Meniskus. Das ist ja auch kein Band, der Meniskus. Wenn da was passiert, das dauert auch immer ein paar Wochen. Aber ich habe jetzt gelesen, dass er vielleicht sogar gar nicht ausfällt. Auf der anderen Seite habe ich gelesen, dass man vielleicht Garoppolo und auch Mostert auf die Short-Term-IR setzt sogar. Da muss man gucken, wie sich das entwickelt. Es ist schade, dass wir jetzt noch keine News drin haben von den anderen Mannschaften. Kommt da schon nach und nach was rein. Ich glaube, Kyle Shanahan ist gleich auf einer Pressekonferenz und wird da Einblicke geben.
Ja, ich glaube 12:30 Uhr.
Drücken wir die Daumen. Zeit. Ja, genau. Drücken wir die Daumen. Also ich kann mir bei Bowser wirklich leider nichts anderes vorstellen, außer ein ACL. Bei Thomas wahrscheinlich auch nicht. Im Best Case kann er bei Dee Ford, der auch noch verletzt war, ein bisschen Entwarnung geben. Auch bei Jimmy Garoppolo vielleicht. Was mit George Kittle ist, wissen wir auch noch nicht ganz. Ich habe auch gehört, dass das eine ähnliche oder die ähnliche oder eine ähnliche oder die gleiche Verletzung wie letztes Jahr sein soll, als er 2 Spiele ausgefallen ist. Also kann man sich vielleicht daran auch irgendwo orientieren, dass er dieses Jahr auch wieder 2 Spiele damit fehlt. Ja, ich weiß nicht, aber ich mache mir da jetzt eigentlich keine großen Hoffnungen, dass es da noch irgendwelche Überraschungen gibt. Muss man einfach mitleben, glaube ich.
Ja, und das Schöne daran ist, dass alle, die jetzt den Podcast jetzt gerade hören, die sind schon viel schlauer, wie wir, die wir jetzt darüber reden. Weil wenn sie den anhören, ist wahrscheinlich schon alle News raus und da sind wir, oder ihr seid dann schon ein bisschen schlauer da draußen. Aber aktuell ist es halt so und jetzt können wir nur das Beste hoffen, aber ich sehe das genauso wie Lars. Ich mache mir da gerade bei Bosa ist eigentlich schon fast sicher und auch bei Thomas und so eigentlich wenig Hoffnung, dass da plötzlich irgendeine andere Nachricht kommt. Hi, wird doch nicht so schlimm. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Ja, aufgrund von 2 Quellen sind wir ja wohl auch jetzt wirklich dabei, Siggy Ansa zu verpflichten und Dion Jones wird wohl von der Practice Squad aktiviert.
Dion Jordan, meinst du?
Auch Jordan, ne? Dion Jordan. Hm.
Und, ja.
Mal gucken, was das noch wird. Also zum Glück haben wir jetzt erstmal in Anführungsstrichen ein paar leichte Spiele. Die müssen wir erstmal, aber auch erstmal überleben. Nur richtig heftig wird es dann, wenn die Seahawks, die Saints oder die Packers kommen.
Ja, absolut. Also das ist halt wirklich jetzt so eigentlich schon so ein 3-Spiele-Stretch, die nächsten 3 Spiele, was so für die 49ers schon so vorgezogene Playoffs sind schon fast. Also wenn du diese 3 Spiele jetzt nicht gewinnst und auch in meinen Augen nur 1 von diesen 3 Spielen verlierst, also gegen die Giants, gegen die Eagles und auch gegen die Dolphins, also bei allem Respekt vor den Eagles, ja, die eigentlich immer noch eine super besetzte Truppe haben, also was sie dann in den ersten 2 Spielen abgeliefert haben, vor allem Carson Wentz, das macht eigentlich keinem Angst und Bange. Und deswegen muss man mal schauen, wie die dann drauf sind, aber an sich sind es 3 Must-Win-Games. Du musst eigentlich mit 4-1 dann in das Game gegen die Rams gehen und das ist dann wirklich der allerbeste Case, der eintreten kann. Und bis dahin müssen dann auch Garoppolo und auch Sherman und meinetwegen auch Kittle und Samuel wieder fit sein, damit ich mir da berechtigte Hoffnung mache, weil die Rams ja bekanntlich auch dieses Jahr echt gut aussehen wieder. Ich weiß nicht, das sind schon sehr, sehr viele Events, die in den nächsten 3 Wochen eintreten müssen. Deswegen halte ich mich da bedeckt. Ich habe mich jetzt daran gewöhnt, einfach mal auch von Woche zu Woche zu schauen, dass man da jetzt einen Sieg nach dem anderen einfährt. Es wird in meinen Augen schwer genug, mit den ganzen Verletzten erstmal bei den Giants zu gewinnen, weil wie gesagt, es sind eben alles NFL-Teams und am Ende müssen wir da jetzt irgendwie durch. Wie gesagt, bei den anderen Vereinen oder bei den anderen Franchises gibt es auch viele Verletzte. Ja, da ist es irgendwie einfach die Seuche dieses Jahr 2020, glaube ich. Glaube, kann nicht schneller vorbei sein. Ich bin immer noch ein bisschen desillusioniert von gestern. Die ganze Lust auf die Saison ist nicht weg bei mir, aber es ist schon jetzt eine andere Erwartungshaltung irgendwo. Und ich weiß nicht, ich wollte mir dann gestern auch eigentlich noch das Nachtspiel angucken, was ja auch recht unterhaltsam war scheinbar. Aber da ist mir dann irgendwie ein bisschen auch die Laune verdorben worden mit den ganzen Verletzungen gestern. Und hoffen wir einfach das Beste. Aber schön war es nicht gestern.
Nee, das stimmt. Ja gut, die Laune, was heißt verloren? Ja, das war schon auch, ja, gestern der Abend war eigentlich komplett gelaufen. Man hat sich, wir haben gewonnen, aber ich glaube, ich habe, mir war es noch nie so egal, glaube ich, irgendwie, wenn ich das so beschreiben kann, dass wir gewonnen haben. Also ich konnte mich nicht richtig freuen, weil ich im Hintergrund immer noch diese Verletzung habe. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, noch ist gar nichts. Nach zwei Spielen ist weder eine Saison vorbei, noch irgendwelche Saison komplett gelaufen, obwohl Verletzte da sind oder nicht. Und wie du sagtest, jetzt kommen die entscheidenden Spiele. Und jetzt müssen wir gucken, jetzt müssen wir mit dem Kader, ich glaube, unser Kader ist tief genug, um das einigermaßen zu kompensieren. Mit Sicherheit nicht so, wie wir letztes Jahr oder wie wir es gewohnt waren, wie wir letztes Jahr gespielt haben. Aber ich glaube schon, und mit Kyle Shanahan haben wir, glaube ich, den besten Coach, den man sich jetzt in dieser Situation auch nur vorstellen kann. Und wie du sagtest, von Spiel zu Spiel schauen. Aber es geht weiter, ne? Der Blick nach vorne, und es nützt ja nichts. Die Jungs sind verletzt und jetzt machen wir das Beste raus und schlagen die Giants. Und die Giants sind auch voll angeschlagen. Und die Eagles, wie du sagtest, die spielen auch. Die stehen auch komplett neben sich dieses Jahr. Also noch ist gar nichts verloren. Und wer weiß, vielleicht blühen jetzt ganz andere auf. Und hinterher sagen sie alle, meine Güte, ist ja doch alles super. Wir können es nur hoffen.
Ja, ich habe es gestern schon im Niner Empire gesagt, die Hoffnung ist noch nicht tot. Die liegt jetzt zwar in der Traumachirurgie, aber die ist noch nicht tot. Also die Saison wird schwerer als vorher, aber sie ist noch nicht beendet. Also es sind zwei Spieltage. Man sieht ja, in der NFL kann alles passieren. Die Cardinals sind momentan mit das Beste, was in der NFC West rumläuft. Also deswegen, ich würde die Saison noch nicht abhaken, aber ich würde mich vielleicht auch nicht darauf einstellen, dass wir unbedingt in die Playoffs kommen müssen, beziehungsweise wenn, dann über den siebten Platz.
Wie auch immer. Das Ziel muss trotzdem bleiben, Playoffs zu erreichen. Das ist ja völlig egal. Ich muss mir immer ein Ziel setzen, egal wie es aussieht. Und ich kann ja jetzt nicht sagen, ach ja, mal gucken, ja, wenn wir nur Vierter werden, dann ist das halt so.
Dieses Jahr
ich sehe das immer ein bisschen positiver.
Dieses Jahr kann es halt passieren, dass vier Teams aus einer Division in die Playoffs kommen, dank der neuen Regeln.
Ja, natürlich kann alles passieren. Deswegen, wie gesagt, jetzt müssen wir Gas geben. Und jetzt ist es wichtig, wie wir, wenn wir wirklich mit 4-1 gegen die Rams gehen und dann kommen Spieler zurück, ist ja alles möglich, ne? Und abwarten.
Aber jetzt mal was.
Gibt dir natürlich auch noch einen anderen Push dann, ne? Also,
ja, klar.
Wenn du das wirklich überstehst, diese Phase dann, und das Selbstbewusstsein hast und weißt, okay, wir können auch Spiele gewinnen mit quasi unserer B-Mannschaft oder ohne alle Starter quasi. Das ist wirklich auch nochmal dann für den Kopf was anderes, ne? Ich bin aber auch gespannt, wie Miles dann damit umgeht, weil als er vor 2 Jahren reinkam, war es eben so, dass jetzt niemand was erwartet hat. Jetzt ist schon wirklich, sage ich mal, so der Druck da, dass er auch wirklich diese Spiele gewinnen muss. Aber ich bin ganz ehrlich, ich traue den Niners dazu, dass das ähnlich wie die Saints, als Drew Brees letztes Jahr 3-4 Spiele ausgefallen ist, wo Teddy Bridgewater dann gespielt hat, dass man da auf ähnliche Art und Weise es irgendwie hinkriegt, das zu kaschieren, das zu überkommen. Und dass man dann in fast voller Stärke, weil ich denke, Bosa ist ja relativ sicher, nicht mehr da diese Saison, dass man dann in fast voller Stärke eben da auch nochmal angreifen kann.
Ja, und man sagt oder man liest ja viel oder alle sagen ja, mit Mullins hätten wir den besten zweiten Quarterback in der NFL, also sagen sie alle, obwohl er jetzt nicht auch nicht jetzt die Erfahrung hat. Aber ich glaube, manch anderer würde gerne Mullins noch haben, wenn ich mir zurzeit auch teilweise Quarterbacks angucke, die Starter sind.
Ja, Denver hätte jetzt wahrscheinlich gerne mal. Aber das ist was anderes. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich sehe das so, vielleicht gibt das dem Team jetzt auch ein jetzt erst recht. Weißt du, die Leute haken sie ab. Bosa ist weg. Solomon Thomas hat sich verletzt. Jimmy fällt eventuell fast die halbe Saison aus. Und vielleicht haben die jetzt auch ihren jetzt erst recht Effekt, weil die 49ers haben einen Vorteil anderen Teams gegenüber, was das angeht. Die 49ers sind es aus 2018 gewöhnt, so zu spielen.
Aber was war das auch letztes Jahr, ne? Als Staley weggefallen ist und McClinchy nicht spielen konnte. Und als sie gesagt haben, oh Gott, als dann Brunskill reinkam und keiner wusste, was Sache war. Und die haben das echt stark gemacht, ne? Und es ist gar nicht aufgefallen irgendwo.
Jimmy hat ja auch Jimmy, sage ich hier, Shanahan hat doch auch vor der letzten Saison gesagt, 2018 war zwar eine in Anführungsstrichen Scheiß-Saison, aber der Vorteil war, dass Spieler, die eventuell gar keine Spielpraxis gekriegt haben, 2018 Spielpraxis gekriegt haben und unter anderem auch Mullins. Mullins ist vielleicht jetzt nicht mehr, dass die Leute ihn unterschätzen oder so, aber Mullins hat mehr Erfahrung, als er 2018 hatte. Und das muss man halt auch mit.
Hauptsache, Mainz verletzt sich nicht, weil dann haben wir nur noch CJ.
Ja, dann sind
Oder
wir.
Sanu. Sanu kann das auch spielen, glaube
Dann ist die Saison wirklich am Arsch. Nee, aber jetzt,
ich.
bevor wir Schluss machen, was Erfreuliches, nicht für die 49ers, wir gehen mal off topic, was Erfreuliches für einen deutschen Spieler, und zwar Jacob Johnson von den Patriots hat gestern als erster deutscher Specialist in der Offense einen Touchdown gemacht und als zweiter Deutscher überhaupt. Das kann man doch mal lobend erwähnen, oder nicht?
Ja, ist immer schön, wenn ein
Ja.
Deutscher sich da Erfolg hat. Ist immer klasse. Ich gönn's dem Jungen auch.
Hätten gewinnen dürfen. Da hätte es mich noch mehr gefreut. Aber
Ja, das stimmt.
nein, tolle Sache auf jeden Fall, ne? Also, mal gucken, wie das jetzt medial so aufgearbeitet wird. Ich hätte es ihm natürlich noch mehr gegönnt, wenn das irgendwie vor Publikum und so gewesen wäre. Ist ja für ihn jetzt auch irgendwie blöd, ne? Aber nein, ist schon eine tolle Sache. Und allgemein finde ich, die Patriots mit Cam Newton kann man sich ganz gut angucken. Und dass er da jetzt so seine Rolle zu beiträgt, das ist schon wirklich eine tolle Sache, ne? Mal gucken, ob das jetzt noch mehr weiterhin deutsche Spieler gibt, die auch auf Skill Positions irgendwie ja, von sich reden machen. Wäre ja schön.
Ja, vor allem er hat die Chance genutzt, die Böhringer nicht genutzt hat. Im Gegensatz zu Mark Enzotscher, der ja eine College-Ausbildung hat, ist er ja direkt aus der GFL in dieses Pathway-Programm gekommen. Und über das Pathway-Programm wurde er dann direkt in den Practice-Squad geholt und dann auch noch direkt als Starter. Also, das ist echt eine Cinderella-Story mit Jacob Johnson. Ja, wir sind dann jetzt auch schon am Ende. Ich möchte mich von meinen Gästen verabschieden. Ich lasse Thorsten jetzt mal den Vortritt.
Ja, ich bedanke mich bei euch und wünsche allen einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen, wo auch immer ihr seid. Und kann auch eins sagen, weiter geht's. Jetzt kommen die Giants und dann schauen wir mal weiter. Nicht den Kopf hängen lassen. Ciao, ciao.
Ja, und jetzt darf Lars mal wieder seinen Spruch aufsagen.
Ja, auch mir jetzt wieder sehr viel Spaß gemacht. Trotz der ja eher betrübten Aussichten, sage ich mal. Bin ich da bei Thorsten, weiter geht's. Kopf hoch, die Saison ist noch lang. Folgt uns gerne auf unseren Social Media Seiten. Auf Twitter haben wir heute ja, die 700 Follower geknackt, @49ersEmpireGER. Da gibt es auch alle Infos dann zu den hoffentlich nicht allzu schlimmen Verletzungen und zu allem Weiteren. Wir nehmen dann auch noch eine Preview auf, extra fürs Giants Game, glaube ich, habe ich richtig im Kopf, ne, Wandi?
Ja, also
Und,
wir. Achso, sagst du erst zu Ende, Lars.
Ja, und dann denke ich, hören wir uns auf jeden Fall alle nochmal. Und weiß nicht, den Rest kannst du ja sagen, wie das jetzt geplant ist, die nächsten Aufnahmen. Und ich kann mich dann auch nur verabschieden. Und wie immer, Go Niners.
Ja, und Lars hat es schon angesprochen. Wir wollen jetzt in dieser Saison ein neues Konzept versuchen. Wir wollen versuchen, euch zwei Sendungen pro Woche zu bringen. Ein Review und ein Preview. Es kann auch mal sein, dass wir es so wie letzte Woche zusammenschmeißen, wenn es zeitlich nicht anders geht. Aber wir wollen das versuchen für euch jetzt auf 2 Tage zu verteilen. Unter anderem ist es für uns ein Vorteil, wir können auch mal so wie heute etwas länger über das Spiel reden und müssen uns da nicht kurz fassen, damit die Gäste nicht so lange warten müssen. Und ja, also wir hoffen, dass es euch gefallen wird. Und am Mittwoch werden wir einen Gast der Giants Germany dabei haben. Also darauf können wir uns schon freuen. Und mit dem können wir vielleicht auch nochmal über den Turf im MetLife Stadium reden. Auch von mir einen schönen Abend, eine schöne Woche und wir hören uns Mittwoch.
It's an empire, not a nation.